Ja, herzlich willkommen Sie alle zu dem Vortrag von Jan Assmann zu Die Zähmung des Menschen zum Mitmenschen. Mein Name ist Christiane Bertram. Ich habe die Ehre, die große Ehre, heute Jan Assmann vorzustellen. Ich hoffe, Sie hören mich alle. Ja, gut. Es ist mir eine außerordentliche Ehre, dich vorzustellen, Professor Dr. Dr. H.C. Jan Assmann, und dich einführen zu dürfen. Alle kennen Sie ihn hier, deswegen ist es eigentlich überflüssig, aber ich mache es trotzdem, die Zeit muss sein. Du bist gemeinsam mit deiner Frau ein vielfach ausgezeichneter Wissenschaftler. Die Themen und Preise sind unüberschaubar. Ich möchte hier nur auf die Forschung zum kulturellen Gedächtnis und zu dem Übergang zum Monotheismus hinweisen. Auf den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels und auf den Balzan-Preis. Nur eine ganz kleine Auswahl von deinen Forschungsschwerpunkten und deinen Preisen. Deine Produktivität über die vielen Jahre ist beeindruckend. Das hat mir gestern der Blick auf deinen Wikipedia-Eintrag nochmal klar gemacht. Du eröffnest unsere Vortragsreihe zu dem Thema Räume des Gemeinsinns, in der wir die Projektgruppe uns vorstellen. Unser Gemeinsinn-Projekt wird von der Dr. K.H. Eberle Stiftung gefördert, der wir hierfür von Herzen danken. Denn der Preis der Stiftung hat es Adaida und Jan Assmann und mir ermöglicht, ein Projekt auf die Beine zu stellen, in dem es um den Gemeinsinn geht, was ihm entgegensteht und was wir für ihn tun können. Besonders dankbar bin ich für die zahlreichen persönlichen Begegnungen und den intensiven Austausch mit euch beiden und mit der ganzen Projektgruppe im letzten Jahr, der zwar fast ausschließlich digital stattfand, aber gerade in der durcheinandergeworfenen Zeit, in dieser schwierigen Zeit, den Preis bekamen wir am 5. März 2020, das war die letzte öffentliche Veranstaltung der Universität Konstanz, war die Zusammenarbeit mit euch inspirierend und tröstlich. Dafür möchte ich euch beiden ganz herzlich danken, bestimmt auch im Namen der Gruppe. In diesem Sommersemester stellen wir uns mit unseren unterschiedlichen Themen und Zugängen vor, die einen gemeinsamen Bezugs- oder Kontrapunkt haben, und zwar den Gemeinsinn. Wir werden jeweils circa 30 Minuten unsere Projekte und Schwerpunkte vorstellen und dann gemeinsam mit Ihnen diskutieren. Was ist jetzt dein Bezugspunkt, Jan? Was können wir von dem Leben im alten Ägypten über das Leben in einer modernen Welt leben, in unserer Welt? Was können wir darüber lernen? Die Zähmung zum Mitmenschen, was ist das? Was hat das mit dem Mahat auf sich, das du als eine Art Gemeinsinn verstehst, der Kosmos und Gesellschaft umfasst? Wir sind sehr, sehr gespannt auf deinen Vortrag und möchte noch kurz was Organisatorisches sagen, und zwar, dass Sie bitte, während der Vortrag läuft, wir alle unsere Kamera ausmachen. Wir schneiden nämlich diesen Vortrag mit und auch die Diskussion danach. Und während des Vortrags sieht man sonst nicht die PowerPoint groß genug. Und danach werden wir dann gemeinsam diskutieren, 30 Minuten, und Sie sehr gerne mit Ihrem Bild, aber wir wollen die Diskussion halt aufnehmen, also dass Sie das einfach wissen, dass es aufgenommen wird. Okay. Dann, lieber Jan, wir sind ganz, ganz gespannt auf deinen Vortrag und ich gebe dir das Wort.
Ja, vielen, vielen Dank, liebe Christiane. Ja, also liebe gemeinsamen Freundinnen und Freunde, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für diese Gelegenheit, hier mein Konzept von, das ägyptische Konzept von Maat vorstellen zu können. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Christiane für diese sehr großzügige, freundliche Einführung und fange mal an. Also in diesem kurzen Vortrag soll es um den ägyptischen Begriff Ma'at gehen, für den es weder im Deutschen noch in irgendeiner anderen Sprache ein Wort gibt. Und dass wir mit Begriffen wie Wahrheit, Gerechtigkeit, Ordnung, Harmonie, Zusammenhang, Sinn, Verständigung, sogar Nachhaltigkeit und Ähnlichem umschreiben können. Ma'at ist nichts, was einfach da ist und vom Weisen nur erkannt werden muss. Ma'at ist vielmehr eine normative und vor allem performative Kategorie, ein Imperativ. Sie muss im Reden und Handeln verwirklicht werden. Sag die Ma'at, tu die Ma'at. Das ist der ägyptische kategorische Imperativ. Die Ma'at ist nicht einfach der Welt, etwa als Weltordnung mit der Schöpfung eingeschrieben, sondern muss im Kosmos vom Sonnengott täglich aufs Neue gegen Widerstände durchgesetzt und vom König auf Erden etabliert werden, damit der Mensch sie in seinem Tun verwirklichen kann. Ma'at ist auch kein Sinn, der im Menschen angelegt ist, so wie die fünf Sinne sehen, hören, riechen, schmecken und fühlen. Das gilt übrigens auch für unser Wort Gemeinsinn. Von Tilman Borsche haben wir ja erfahren, dass es sich dabei um die Übersetzung des lateinischen Wortes sensus communis handelt, das seinerseits den griechischen, nämlich aristotelischen Begriff koine aisthesis, gemeinsame Wahrnehmung, übersetzt. Und darunter verstand Aristoteles einen sechsten Sinn, der die Daten der fünf Sinne koordiniert. Wir verstehen unter Gemeinsinn natürlich etwas ganz anderes. Aisthesis ist eine rezeptive Kategorie. Man kann die Wahrnehmung schärfen, ausbilden, trainieren, aber der Mensch bringt die Anlage zur sinnlichen Wahrnehmung mit, die immer auf etwas Äußeres gerichtet ist, was schon da ist. Was die Ägypter unter Gemeinsinn verstanden, hat aber von Haus aus nichts mit Wahrnehmung zu tun, sondern mit einem Ensemble von Tugenden. Unser Wort Tugend hängt mit Taugen zusammen. Es bezieht sich auf Taten, zu denen man fähig, Aufgaben, denen man gewachsen ist, Pflichten und Verantwortungen, die man übernehmen kann. Der Mensch muss durch Unterweisung dazu tauglich gemacht werden. Die Ma'at im Tun als Gerechtigkeit und im Reden als Wahrheit zu verwirklichen. Beides aber, Ma'at-gemäßes Tun und Ma'at-gemäßes Reden, sind Formen gemeinschaftsfördernden, solidarischen, verbindungsstiftenden, konnektiven Verhaltens. Ma'at ist das Prinzip sozialer Konnektivität. Als das Gegenteil von Tugend, also Laster und Sünde, ägyptisch Isfet, gilt alles, was diese Konnektivität zerstört. Lüge gilt als Inbegriff sprachlicher Unsolidarität, sprachlich diskonnektiven Verhaltens, und Habgier gilt als Inbegriff aktiver Unsolidarität, also praktisch diskonnektiven Verhaltens. Der Lügner und der Egoist schließen sich nicht nur selbst aus der Gemeinschaft aus, sondern sie zerstören Gemeinschaft. Und dahinter steht ein Menschenbild, das im Prinzip der Konnektivität die Grundlage des Lebens überhaupt sieht. Bitte das nächste Bild. Das nächste, Caroline.
Moment, gleich los. So.
So. Und jetzt muss ich dich bitten, ab und zu einfach mal drauf zu drücken, damit die Animation klappt. Also, der Mensch lebt, wenn ein anderer ihn leitet, oder? Drück mal drauf. Der Mensch lebt, wenn sein Name genannt wird. Ja. Das sind so ägyptische Sprichwörter, die dieses Menschenbild zum Ausdruck bringen. Der Einzelne für sich allein, so könnte man ein Wort Hannah Arendt im ägyptischen Sinn abwandeln, der Einzelne für sich allein kann gar kein Mensch werden. Ein Mensch ist gar nicht lebensfähig als Einzelner, beziehungsweise ist kein Mensch im vollen Sinne. Das ägyptische Wort für Mensch übrigens, Rome, bedeutet zugleich Ägypter. Erst in den Konstellationen des gesellschaftlichen Lebens kann er sich als Mensch verwirklichen. Was der Kirchenvater Tertullian von den Christen sagte, fiunt non nascuntur Christiani, also Christen werden gemacht, nicht geboren. Das gilt im alten Ägypten für den Menschen, das heißt für den Ägypter allgemein. Menschen werden gemacht, nicht geboren. Und die Morallehren dienen diesem Ziel. Sie wollen den Zögling zum Menschen machen, indem sie ihm die Tugenden vermitteln, die ihn zum Tun und Sagen, zur aktiven und kommunikativen Herstellung von Ma'at tauglich machen. Jetzt nochmal draufdrücken. Niemand ist weise geboren, heißt es gleich zu Anfang der Lehre des Plahotep. Und man ist nicht weise von Geburt, sondern wird weise, schreibt Seneca. Für die Kardinaltugend, auf die alles ankommt, und von der alles abhängt, muss der Mensch aber etwas mitbringen, worauf die Tugendlehren aufbauen können, das Hören im Sinne von Zuhören, sich etwas sagen lassen können. Hier kommt es nun also durchaus auf Nehmen, Empfangen an. Wenn es im Alten Testament immer wieder heißt, Gottesfurcht ist der Anfang der Weisheit, dann gilt in Ägypten sehr viel schlichter, Zuhören ist der Anfang der Weisheit. Allerdings gibt es auch im Alten Testament eine Stelle, die ganz ägyptisch anmutet. Und das ist Salomos Antwort, als ihm Gott im Traum erscheint und sagt, bitte, wie das nächste Bild, bitte, was ich dir geben soll. Und Salomon bittet nicht um Macht, Reichtum oder langes Leben, sondern um ein hörendes Herz, um dein Volk regieren und Gut und Böse unterscheiden zu können. In der klassischen ägyptischen Weisheitslehre, bitte das nächste, in der Lehre des Ptahotep heißt es, Gott liebt den Hörenden und hasst den Nichthörenden. Es ist aber das Herz, das ist im Ägyptischen das Bewusstsein, das seinen Besitzer macht zu einem Hörenden oder zu einem Nichthörenden. Leben, Heil und Wohlergehen eines Mannes ist sein Herz. Hören ist ja nun tatsächlich ein Sinn und keine Tugend. Aber zuhören können ist eine Tugend, die gelernt und geübt werden muss, um überhaupt Gut und Böse unterscheiden zu können. Bleibt Bernhard draufdrücken. So beginnt zum Beispiel die Lehre des Amenacht mit den Worten, du bist ein Mann, der jetzt Worte hört, um Gut und Böse unterscheiden zu lernen. Und dieses Unterscheidungsvermögen macht nicht Gott gleich, also Eretes Sicut Deus, wie die Frucht vom Baum der Erkenntnis, sondern nur Menschen gleich. Ohne die Unterscheidung von Gut und Böse ist ein menschliches, und das heißt nach ägyptischen Begriffen ein geselltes Dasein, nicht möglich. Sie ist ganz einfach die Vorbedingung der Gesellschaftsfähigkeit. Gut und Böse nicht unterscheiden können, bedeutet eine moralische Blindheit. Und sie kommt vom Nicht-Zuhören-Können, also einer sozialen Taubheit. Zuhören-Können ist aber nicht nur Sache des Sohnes, des unterwiesenen Kindes, sondern auch noch und ganz besonders des arrivierten Beamten. Und so heißt es in der Lehre des Ptahotep an anderer Stelle, bitte das nächste, wenn du in einer Stellung bist, dass man sich mit Petitionen an dich wendet, dann sollst du hören auf die Worte des Bittstellers. Weise ihn nicht ab, bis er seinen Leib ausgefegt hat von dem, was er sich zu sagen vorgenommen hat. Wer Kummer hat, dem ist es wichtiger, sein Herz zu erleichtern, als Erfolg zu haben mit dem, weswegen er gekommen ist. Nicht alles, worum er bittet, erfüllt sich. Aber schon gut zuhören tut dem Herzen wohl. Dahinter steckt schon ziemlich viel psychologische Einsicht, dass es dem Bittsteller mehr darauf ankomme, aufmerksam angehört zu werden, als das geschehe, weshalb er gekommen ist. Die oberste Tugend des Beamten ist das gute Zuhören. Und dessen rühmen sie sich immer wieder in ihren Grabinschriften. Wobei aber der ein wenig zynisch anmutende Gedanke, es käme dem Bittsteller mehr aufs Angehörtwerden als auf das Erfüllen seiner Bitte an, sonst nicht vorkommt. Hören wir einige dieser Texte, bitte das nächste. Keinen gab es, dessen Angelegenheiten ich mir nicht angehört hätte. Oder, draufdrücken, der dem Bittsteller ein freundliches Gesicht zeigt, bis er seinen Wunsch ausgeleert hat. Und nochmal, ich habe die Worte dessen, dem die Kehle eng war, angehört. In der ordentlichen Bearbeitung der Sache des Bittstellers oder beim Anhören eines Armen. Und so etwas tat ich immer, wie es recht ist. Und in einer Weisheitslehre, nochmal draufdrücken, heißt es, unterbrich nicht einen, der sein Herz ausschüttet. Besonders ausführlich rühmt ein gewisser Mentuhotep sein gutes Zuhören. Das nächste bitte. Aufmerksamen Herzens, bis ein Geringer seine Not ausgesprochen hat, bis er die Sache in seinem Leib ausgekehrt hat, der seine Rede anhört und seine Not beseitigt, der einem Mann zu seinem Recht verhilft, frei von Übertreibung, ein Schweiger, der sein Herz untertaucht. Getreu der Maxime, neige dein Herz, sei nicht voreingenommen gegen einen Bittsteller, bevor er überhaupt gesagt hat, weswegen er gekommen ist. Schweigen, sein Herz untertauchen, das heißt seine spontanen Vorurteile und Impulse hintansetzen, sich zurücknehmen, das gehört zum guten Zuhören dazu. Nur wir schweigen, das heißt, das Chaos der inneren Stimmen und Impulse bändigen kann, ist in der Lage, die Lehre aufzunehmen und umzusetzen. Und das wird in der Lehre des Plachotep an einer Vielfalt typischer Situationen exemplifiziert und lässt sich im Begriff der Selbstzurücknahme und Diskretion zusammenfassen. Takt, Höflichkeit, Verschwiegenheit, Respekt. Nicht nur nach oben, sondern auch nach unten. Niemanden verleumden, anschwärzen, nichts ausplaudern. Alle unbedachten Ausbrüche von Zorn, Verachtung, aber auch Essgier, sexuellen Übergriffen und so weiter unterdrücken. Die Tugend des aufmerksamen Zuhörens gilt also nicht nur für den Schüler, der die Unterweisung des Lehrers an- und aufnehmen soll, sondern vor allem für den ausgebildeten Beamten in hoher Stellung, an denen sich die Unteren mit ihren Bitten und Klagen wenden. Was passiert aber mit den Unaufmerksamen, Zerstreuten, Egozentrikern, die zum Zuhören unfähig sind? Dem widmet der weise Plachotep eine besonders tiefgründige Maxime. Bitte das nächste. Der Tor aber, der nicht hört, für den wird nichts getan. Wissen sieht er als Unwissen an, Förderliches als Schädliches. Alles Schändliche tut er, sodass Klage geführt wird über ihn Tag für Tag. Er lebt von dem, woran man stirbt. Seine verderbliche Nahrung ist Brechen. Seine Verfassung darin ist den Fürsten bekannt. Nämlich, ja, da lärmt etwas so, naja, nämlich lebendig tot zu sein, Tag für Tag. Man geht vorüber an seine Notlagen wegen der Menge des ihm Widerfahrenen Tag für Tag. Und das geht weit hinaus über das Banale, wer nicht hören will, muss fühlen. Hier geht es um soziale Taubheit, die zum sozialen Tod führt. Wer sozial taub ist, kann Gut und Böse, also Förderliches und Schädliches, nicht unterscheiden, redet nur Unsinn. Niemand will etwas mit ihm zu tun haben, er ist lebendig tot. In einem anderen Text heißt es lapidar, wer für Worte der Maat taub ist, hat keinen Freund. Eine der Sünden, denen die Toten vor dem Totengericht abschwören müssen, darauf komme ich noch zurück, lautet, ich war nicht taub gegen Worte der Maat. Zuhören, und das heißt Bescheidenheit, Selbstzurücknahme, Geduld, Aufgeschlossenheit, das ist die Grundlage aller weiteren Tugenden. Was sind nun diese Tugenden? Da geht es zunächst um sehr banale Dinge des guten Benehmens, um in der ägyptischen Bürokratie voranzukommen. Wie, das nächste Bild bitte. Krümme deinen Rücken vor deinem Vorgesetzten. Sprich nicht zu ihm, mal draufdrücken, sprich nicht zu ihm, bis er dich aufruft. Man kann ja nicht wissen, ob er schlecht gelaunt ist. Nochmal, lache, wenn er lacht. Das wird seinem Herzen äußerst wohltun. Und schließlich, dränge dich nicht vor in der Amtsstube. Mit dem Ellenbogen erreicht man nichts. Wir haben es mit der wohlbekannten Einheit von Moral und Manieren zu tun, die nach Luhmann erst zu Ende des 18. Jahrhunderts aufkam, aber offensichtlich sehr viel älter ist. Das Besondere der ägyptischen Morallehre liegt aber nun darin, dass immer die Todesschwelle mitgedacht ist. Die Lehren wollen den Zögling nicht nur zu diesseitigem Erfolg verhelfen, zu einem guten, gelingenden Leben, sondern sie wollen ihm auch und vor allem über die Todesschwelle hinweghelfen, indem sie ihm eine Fortdauer im sozialen Gedächtnis der Nachwelt und womöglich auch im kulturellen Gedächtnis der Weisen sichern. Und darin liegt der Aspekt der Nachhaltigkeit im Bedeutungsspektrum der Maat. Soziale Taubheit führt zu sozialem Tod, das rechte Hören dagegen zu einem nachhaltigen, den Tod überdauernden Leben. Neben der sozialen Taubheit, die zum sozialen Tod führt, gilt als schlimmstes Laster die Habgier. Sie wird in der Lehre des Plachotep als die kardinale Untugend überhaupt herausgestellt und geradezu als eine unheilbare Krankheit zum Tode diagnostiziert, weil sie nicht nur wie die soziale Taubheit den Toren, den Habgierigen aus der Gesellschaft isoliert und auch die engsten Bindungen zerstört, sondern ihm dazu auch noch ein Grab und sein Nachleben verwehrt. Bitte das nächste. Sie ist eine schwere, unheilbare Krankheit, die man nicht behandeln kann. Sie entfremdet Väter und Mütter samt den Vollbrüdern, sie vertreibt die Gattin. Ein Erwählen ist sie von allem Schlechten, ein Behältnis ist sie von allem Verwerflichen. Fortdauert hingegen der Mann, der der Maat entspricht und der fortgeht, das heißt stirbt, entsprechend seinem Gang. Er ist es, der dadurch ein Testament machen kann. Aber der Habgierige hat kein Grab. Und noch deutlicher setzt sich die fünfte Maxime, setzt sie Habgier und Tod in Beziehung. Bitte das nächste. Groß ist die Maat, dauernd und wirksam. Sie wurde nicht gestört seit der Zeit des Osiris. Man bestraft den, der ihre Gesetze übertritt, aber dem Habgierigen erscheint das als etwas Fernes. Die Gemeinheit rafft zwar Schätze zusammen, aber niemals ist das Unrecht gelandet und hat überdauert. Wenn das Ende da ist, dauert allein die Maat, sodass ein Mann sagen kann, das ist die Habe meines Vaters. Also Unrecht hat keinen Erfolg auf die Dauer, keinen Bestand über die Todesgrenze hinaus. Unrecht gut vererbt sich nicht. Nur ein im Sinne der Maat geführtes Leben bewirkt, dass die Nachkommen sich auf vererbten Besitz berufen können. Das Prinzip kommt auch in anderen Texten sehr deutlich zum Ausdruck. Bitte nächstes. Wenn die Lüge fortgeht, also stirbt, dann geht sie in die Irre. Sie fährt nicht über das Jenseits mit der Fähre. Sie kommt nicht voran. Wer durch sie reich wurde, hat keine Nachkommen, der hat keine Erben auf Erden. Wer mit ihr fährt, kommt nicht an. Sein Schiff macht nicht fest im Hafen. Die Pflichten nun, zu denen die Tugend den Menschen tauglich machen soll, ergeben sich aus dem, was die Grabherren in ihre Gräber schreiben. Hierfür ein einziges typisches Beispiel aus dem 24. Jahrhundert vor Christus. Ich bin aus meiner Stadt herausgegangen, ich bin aus meinem Gau herabgestiegen. Nachdem ich die Maat getan habe für ihren Herrn und den Gott zufriedengestellt habe mit dem, was er liebt. Ich habe Gutes gesagt und Gutes wiederholt. Ich habe Maat gesagt und Maat getan. Ich gab Brot dem Hungrigen und Kleider dem Nackten. Ich habe meinen Vater geehrt und wurde von meiner Mutter geliebt. Ich habe niemals etwas Schlechtes, Böses oder Boshaftes gesagt gegen irgendjemand, denn ich wollte, dass es mir gut ginge und dass ich ein Imachi sei bei Gott und bei den Menschen für immer. Worauf es ankommt, ist, sich bei Gott und Menschen angenehm zu machen. Dadurch, dass man die Maat sagt und die Maat tut, die Eltern ehren, die Zunge im Zaum halten, nur gutes, gemeinschaftsförderndes Reden und wohltätig sein. Uralte Formeln, die immer wiederholt werden. Das Ideal ist, ein Imachi zu werden, das heißt ein Mensch, dem sein Grab und sein gutes Andenken in der Gemeinschaft ein Nachleben über den Tod hinaus verschaffen. Die Maat, die einer im Leben gesagt und getan hat, sie ist es auch, die ihm über die Todesschwelle hinüberhilft. Das nächste bitte. Die Maat aber wird ewig sein. Sie steigt an der Hand dessen, der sie übte, ins Totenreich hinab. Er wird begraben und vereint sich der Erde. Sein Name aber wird nicht ausgelöscht werden auf Erden, sondern man gedenkt seiner wegen der Tugend. Später, im fortgeschrittenen zweiten Jahrtausend, entwickelt sich daraus die Idee vom Totengericht, in dem die Verstorbenen sich nicht nur vor der Nachwelt, sondern auch vor einem göttlichen Tribunal für ihre Lebensführung verantworten müssen. Da treten sie dann mit ganz ähnlichen Sätzen, wie in ihren Grabinschriften, vor die göttlichen Richter. Das nächste bitte. Seht, ich bin zu euch gekommen, ohne ein Unrecht, ohne einen Frevel, ohne etwas Böses. Da ist kein Zeugnis gegen mich, da ist keiner, gegen den ich mich vergangen hätte. Denn ich lebe von der Maat, ich ernähre mich von der Maat. Ich habe getan, was die Menschen sagen und womit die Götter zufrieden sind. Ich habe Gott zufriedengestellt mit dem, was er liebt. Ich gab dem Hungrigen Brot, Wasser dem Dürstenden, Kleider dem Nackten, eine Fähre dem Schifflosen. Gottesopfer brachte ich den Göttern, Totenopfer, den Verklärten dar. So rettet mich, so schützet mich. Macht keine Anzeige gegen mich beim großen Gott. Ich bin einer mit reinem Mund und reinen Händen. Das Ergebnis dieser Rechtfertigung aber ist die Aufnahme in die Götterwelt, die Herren der Ewigkeit. Der gerechtfertigte Tote geht freischreitend für die Herren der Ewigkeit in das ägyptische Elysium ein, das Binsengefilde, wo man den Göttern nahe mit Nahrung versorgt und für immer vom Tod erlöst ist. Und das ist noch etwas ganz anderes als der Status eines Imachi in der Nekropole. Ein gewisser Baki schreibt um die Mitte des zweiten Jahrtausends auf seiner Grabstele: Ich bin ein Edler, der über die Maat glücklich ist, der den Gesetzen der Halle der beiden Maat, das ist die Halle des Totengerichts, nacheiferte, denn ich plante, ins Totenreich zu gelangen, ohne dass mein Name mit einer Gemeinheit verbunden wäre, ohne den Menschen Böses angetan zu haben oder etwas, das ihre Götter tadelt. Mit den Gesetzen, das nächste bitte, mit den Gesetzen der Halle der beiden Maat bezieht sich Baki auf das 125. Kapitel des Totenbuchs, in dem ähnlich wie in der Tora das Gebotene und Verbotene im Sinne eines Kodex der Rechtfertigung ausbuchstabiert war. Während aber die Gebote der Tora sich als ein Kodex der Rechtfertigung auf das Volk Israel und sein diesseitiges Fortbestehen als Gottesvolk im Gottesbund beziehen, beziehen sich die Normen des Totenbuchs auf den Einzelnen und seine jenseitige Unsterblichkeit als ein Gott freischreitend wie die Herren der Ewigkeit, wie es in einer Lehre aus dem 18. Jahrhundert vor Christus heißt. Der Kodex dieser Normen bestand in einer Liste von 82 Sünden, die der Tote vor den Richtern aufzusagen hatte, mit der Beteuerung, sie nicht begangen zu haben. Währenddessen, das nächste bitte, so stellt es das zugehörige Bild dar, wird sein Herz auf eine Waage gelegt und gegen eine Feder, das Symbol der Maat, abgewogen. Dabei kommt es darauf an, dass das Herz leichter ist als dieses Symbol. Bei jeder Lüge würde die Waagschale mit dem Herzen sinken. Bitte das nächste Bild. Dieses Bild vom Totengericht mit der Waage lebt in der christlichen Ikonografie weiter, wo es in die Vorstellung vom jüngsten Gericht übernommen wird. Was hier in 82 Sünden ausbuchstabiert ist, entspricht einer auch sonst oft belegten Dreiheit kardinaler Untugenden: Handlungssünden, nicht töten, nicht quälen, rauben, stehlen und so weiter, kommunikativen Sünden, nicht lügen, schreien, schimpfen, verleumden, lästern und so weiter, und Herzenssünden. Denn das ägyptische Wort für Habgier wird mit dem Wort für Herz gebildet. Nicht begehren, was einem nicht zukommt. Das nächste bitte. Wer diese Prüfung besteht, geht als Gerechtfertigter in das Binsengefilde, das ägyptische Elysium, ein. Wie in den Lebenslehren nehmen die kommunikativen Sünden gegen die Gebote der Diskretion, Aufgeschlossenheit, Achtsamkeit, Zurückhaltung, kurz des Schweigens und die Verurteilung sozialer Taubheit den größten Raum ein. Ich war nicht taub gegen Worte der Wahrheit, muss der Tote beteuern. Hier, bitte das nächste Bild, ist eine Kostprobe aus den 82 Sünden, denen die Toten abschwören müssen und die sich wie ein negatives Porträt von Menschen wie Donald Trump anhören. Ich habe kein Geschrei gemacht, ich war nicht aggressiv, ich habe niemanden belauscht. Ich habe nicht unüberlegt geredet, ich habe keinen Schrecken erregt, ich habe keinen Schaden angerichtet, ich war nicht hitzig, ich war nicht taub gegen Worte der Wahrheit, ich habe keinen Streit angezettelt, ich war nicht vergesslich, ich habe mich nicht gestritten, ich war nicht gewalttätig, ich war nicht jähzornig, ich habe meine Natur nicht überschritten und Gott nicht gelästert, Ich habe nicht viele Worte gemacht. Ich habe meine Stimme nicht erhoben. Ich habe mich nicht aufgeblasen. Ich habe mich nicht über meinen Stand erhoben. Es sind aber nach wie vor die Regeln der Maat, also die von Generation zu Generation weitergegebene Weisheit der Vorfahren, die auf Erfahrung und nicht auf Offenbarung beruht. Der Gott tritt in Ägypten nicht als Gesetzgeber, sondern nur als Richter auf und richtet nach denselben Maßstäben, die auch die Menschen anwenden. Es sind die gleichen Tugenden, die den Lebenden zu Erfolg und Anerkennung und den Toten im Totengericht zur Rechtfertigung verhelfen und die auf Erfahrung, nicht auf Offenbarung beruhen. Es geht bei der Maat nicht um eine metaphysische Wahrheit, sondern um die irdische, moralische, kommunikative Wahrheit, um die Wahrheit, die uns verbindet. Und das ist die Wahrheit, an die Jaspers dachte, als er schrieb, wahr ist, was uns verbindet. Die Wahrheit, die nach ägyptischer Ansicht den Menschen zum Menschen, nämlich zum Mitmenschen macht. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen, vielen Dank, Caroline, für die großartige Bildregie.
Ja, und vielen Dank für diesen großartigen Vortrag, lieber Jan.
Sehr gerne. Und,
ein so großes Thema, so kurz zusammenzufassen auf das kurze Format, aber wir möchten ja Zeit haben, auch miteinander darüber zu sprechen. Und daher übergebe ich jetzt den Raum an Fragen. Und während Sie noch überlegen, kann ich ja mal anfangen mit meinen Fragen da dran. Ja, was höre ich raus? Die Kommunikation und die Habgier, die als zentrale Themen, die für den Gemein sind, keine Habgier und keine Lügen. Du hast das Gegenbeispiel von Trump ja schon gebracht, quasi der Gegenentwurf einer guten Kommunikation ist das, was wir bei Trump erlebt haben. Der Weg ist vielleicht ein bisschen kurz, aber wie können wir es denn in unserer modernen Welt uns an solche Regeln erinnern? Hast du.
Ja, also mir kommen diese Regeln in keiner Weise weltfremd vor. Mhm. Ich würde sagen, die Gesellschaft, die Gemeinschaft funktioniert besser, wenn sich alle daran halten. Also das geht natürlich in Ägypten sehr weit. Es wird ungeheuer weit ausdifferenziert und man kommt wahrscheinlich nicht durchs Leben, ohne ab und zu mal zu schimpfen. Und das kann man nicht so in Bausch und Bogen verurteilen. Aber diese Grundhaltung der Selbstzurücknahme, dieses sich da nicht auf Kosten anderer ausleben, das scheint mir ein Prinzip, das also ungefähr doch unter allem entspricht, was wir unter Gemeinsinn verstehen und fördern wollen.
Und das ist wirklich eine so schöne Grundlage für unseren Gemeinsinnbegriff, weil er die Individuen bleiben lässt und Möglichkeiten gibt, sie zusammenzubringen.
Ja, er lässt die Individuen bleiben, aber immer im Zusammenhang, also in der Einbeziehung der anderen in das, was man denkt und tut. Und ja.
Vielleicht darf ich mal eine kurze Frage stellen. Was ich an den Texten eindrucksvoll fand, war ja, dass die Ägypter ausgesprochen ganz genau wissen, was sie vermeiden wollen. Das heißt, es muss eine lebhafte Praxis des Gegenteils gegeben haben, die zu diesen wohlgesetzten Worten geführt hat, sage ich mal. Und diese, zum Beispiel, ich habe niemand zugeblinzelt. Das wurde gerade nicht vorgelesen. Aber das würde ja heißen, dass es so geheime Absprachen gibt, die über die Menschen hinweggehen. Und diese ganze Habgier, das verweist ja auf den ganzen riesen Politkomplex der Korruption. Also sie wissen extrem gut, wie das funktioniert, wenn die Maat nicht dabei ist. Also wie steht es eigentlich um das Auskämpfen und Aushandeln zwischen diesen entgegengesetzten menschlichen Richtungen?
Ja, danke. Also das mit dem Blinzeln kann ich kurz erläutern. Tatsächlich bezieht sich das auf die Situation im Gericht. Also ein bestechlicher Richter blinzelt dem zu, der ihn bestochen hat. oder zum Beispiel, er blinzelt falschen Zeugen zu, jetzt daran zu denken, was sie da sagen sollen. Also das kommt auch in der Bibel einmal vor, dass eine Untugend des Richters im Gericht Menschen zuzublinzeln. Das heißt, gab es geheime Absprachen. Ja, also man vermeidet diese Dinge nicht, wenn man von ihnen keine Ahnung hat. Das ist richtig. Aber man darf das jetzt nicht umkehren und sagen, na, die Ägypter hatten allen Grund, diese Verhaltensweisen zu verurteilen, weil es bei ihnen halt so normalerweise schlecht lief. Also schon, dass man das überhaupt so ausbuchstabiert und dass man das immerhin mit der Vorstellung eines Totengerichts verbindet, vor dem sich jeder zu verantworten hat. Und das ist eine Idee, bis in die späteste Spätzeit maßgeblich blieb und die sich ja auch dann ins Christentum und wohin nicht sonst noch alles verbreitet hat. Also eine absolut normative Grundeinstellung. Über die konnten sich die Ägypter wahrscheinlich nicht so einfach hinwegsetzen, wie sagen wir mal, so anders aufgelegte Gesellschaften. Aber es ist natürlich wahr, dahinter stehen Erfahrungen, das ist klar.
Herzlichen Dank für diesen Vortrag. Ich hatte jetzt die Möglichkeit, den zu hören, während ich mit meinem Sohn Schokoladenmilchreis koche. Also die Digitalisierung hat durchaus auch Vorteile. Ich habe zwei Fragen. Das eine ist, inwiefern können wir irgendwas darüber wissen, ob diese Regeln oder wie weitgehend die im Alltag auch mit Leben gefüllt wurden? Und wo sozusagen diese Grenze läuft, ist natürlich schwierig zu rekonstruieren. Zwischen, wir haben lauter Gesellschaften, die normative Gebote haben und wir sehen es bis heute, dass das natürlich auch von den Vertretern nicht ganz immer vorgelebt wird. Und der andere ist, wie wurde, wenn das so tief institutionalisiert war, das gelehrt oder weitergegeben? Also in welcher Institution wurde das vermittelt und auch in welchen Gesellschaftsschichten? War das eine reine Oberschichten, theoretische Diskussion oder hat das durchgewirkt bis unten?
Ja, wie wurde es vermittelt? Genau, ja. Das kann man einfach nicht beantworten. Das können wir nicht beurteilen, da kommen wir nicht rein. Wir haben die Texte, die das vorschreiben. Das Totenbuch, ob das in irgendeiner Weise vermittelt wurde, sozusagen in der Schule unterrichtet wurde, darüber wissen wir nichts. Aber wir haben natürlich die Grabinschriften, die darauf hinweisen, dass sich die Menschen versucht haben, danach zu richten. Diese Grabinschriften waren öffentlich sichtbar. Also die ägyptischen Gräber, die hatten ja zugängliche Räume, gewisse Mal Empfangsräume für Besucher und einen Kultraum für die Totenpriester. Und die Gräber wurden besucht. Da gibt es also eine Fülle von so Besucherinschriften immer. Und die Grabherren mussten sich schon gut überlegen, was sie da in ihre Gräber schreiben. Denn sie waren ja bekannt und sie mussten damit rechnen, dass die Menschen, die sie gut gekannt haben, in diese Gräber gehen und sich amüsieren würden oder vielleicht sogar auch die Inschriften beschädigen würden, wenn das offenkundige Lügen wären. Also sie behaupteten diese Dinge vor einem Publikum, dem sie wohl bekannt waren. Das sind wir nicht, wir haben die nicht gekannt. Wir müssen jetzt einfach glauben, was da drin steht. Aber die ägyptischen Grabbesucher, die wussten, um wen es sich da handelt. Es gibt auch wenige Fälle, wo tatsächlich mal so eine Grabinschrift von einem Besucher beschädigt wurde und geschrieben wurde, alles Lüge und dieser Mann hat meinen Vater schwer beschädigt und so. Also man konnte sich weder über Natürliches, schon gar nicht über das Urteil der Götter, aber eben auch über das Urteil der Nachwelt einfach so hinwegsetzen und denen das Blaue vom Himmel heruntererzählen. Das nehme ich mal an, ja. Aber wie das so im Einzelnen wirklich funktionierte, das wissen wir nicht, weil wir keine Ethnologen sind. und sondern weil wir halt nur die Texte und die Bilder haben, die nun auch schon tausende von Jahren alt sind. Näher kommt man da nicht dran. Ja, vielen Dank.
Vielen Dank. Also über die Grabinschriften funktionierte dann auch schon Erziehung, hast du uns ja damit auch gesagt, dass das ja ein Kommunikationsort war. Aber Tobias hat die nächste Frage gestellt.
Ja, Jan, du hast am Anfang gesagt, dass Ma'at natürlich ganz verschieden sei von unserem gemeinsamen Verständnis. Und hast dich dann doch darauf eingelassen, auf Christianes Nachfrage, was wir davon lernen und mitnehmen können für heute. Kannst du das vielleicht mal so ein bisschen erläutern? Und was ist für dich der entscheidende Punkt, warum das natürlich eigentlich im Kern doch nichts mit unserem gegenwärtigen gemeinsamen Verständnis zu tun hat? Das wäre das Erste. Und ich hatte den Eindruck, bei dieser Liste der Sünden, auf die er leider eben auch kurz Bezug genommen hat, dass das zwar eine moralisch sehr aufgeladene Liste ist, also es geht um, ne, gute Sachen zu tun, und zugleich hat das auf mich so gewirkt, dass es auf jeden Fall auch die Funktion hat, irgendwie eine bestehende Ordnung unbedingt zu konservieren. Man darf nicht aufschreien, man darf keinen Streit anzetteln, also ja, nichts verändern an den bestehenden Verhältnissen. Und kann man das so interpretieren oder zu dem widersprechen?
Ja, danke. Also deine erste Frage beruht auf einem Missverständnis. Ich habe nur gesagt, dieser aristotelische Begriff Koine Aisthesis, Sensus Communis, also der sechste Sinn, der die anderen fünf, die Ergebnisse der anderen fünf zusammenfasst, das entspricht nicht unserem Begriff von Gemeinsinn. Und also, um doch jetzt noch mal an Tilman Borsches Vortrag zu erinnern, der hat ja gezeigt, unser Begriff von Gemeinsinn geht auf eine Bedeutung von Sensus Communis zurück, die Stoiker entwickelt haben. Also der aristotelische Begriff, mit dem können wir nichts anfangen, aber der stoische Begriff, das entspricht so ungefähr dem, was wir so unter Gemeinsinn verstehen. Das ist halt ein Begriff, Sensus Communis, der hat zum Beispiel, der kommt im Englischen ja als Common Sense vor, und Common Sense ist auch was ganz anderes, als wir unter Gemeinsinn verstehen. Das ist das eine. Das andere ist vollkommen klar, die Ägypter waren nun wirklich konservativ. Das kann man ihnen nicht absprechen, man kann es ihnen aber auch nicht vorwerfen. Sie hatten ja damit sehr viel Erfolg. Also es gibt wohl keine Kultur, die sich über 3,5 Jahre so stabil gehalten hat. Auch die ägyptische Kultur, die kannte ihre Zusammenbrüche. Aber sie hat sich dann immer wieder nach denselben Grundvorstellungen reorganisiert. Und das ist uns natürlich fremd. Wir leben darüber hat uns ja Till van Raden unterrichtet, wir leben vom Streit, vom Konflikt, vom Aushandeln und so weiter. Das haben die Ägypter nicht getan. Und insofern würden wir uns in Ägypten nicht wohlfühlen, im alten Ägypten, wenn wir die berühmten Galoschen des Glücks hätten, dann würden wir uns lieber nicht ins alte Ägypten zurückbegeben wollen. Aber man muss eben anerkennen, dass die Ägypter etwas geschafft haben, was keine andere antike Gesellschaft, Kultur geschafft hat. Also ich meine, die Chinesen fingen viel später an, während die Ägypter mit diesen Dingen ja schon um 3000 anfingen. Und ebenso bis, sagen wir mal, 340 nach Christus in dieser Welt gelebt haben, die dann mit der Christianisierung zusammenbrach.
Ich finde diese Fragen sehr interessant und ich möchte auch noch mal einen Begriff hervorholen, der auch auf einer Folie erschien, und das war der einer Ellenbogengesellschaft. Ich glaube, es ist sehr interessant, die westliche Moderne mal abzuheben von der ägyptischen Ordnungsvorstellung, die genau in diesem Sinne konservativ ist, dass Innovation und schon gar nicht Revolution gewünscht werden. Es gab ja auch im alten Ägypten Revolutionen, Zwischenzeiten, die werden als Zeiten des Chaos beschrieben in der Geschichtsschreibung. Und es ging immer darum, diese Ordnung nach diesen Umwälzungen möglichst wieder solide zu etablieren. Aber der Begriff der Ellenbogengesellschaft, der scheint mir wichtig und zeigt auch, dass wir mit diesem ägyptischen Modell mal in den Spiegel einer anderen Ordnungsvorstellung gucken können. Natürlich ist das nicht unsere Welt, aber wir können es auch als einen negativen Standard sehen. Es war nicht nur von Trump die Rede, sondern auch von Idealen, die wir konservieren und mit denen wir die Menschen vielleicht einseitig prägen, nämlich Wettbewerb, sich durchsetzen. Das Individuum ist alles. Es muss sich aus allen Bindungen lösen. Es muss sich gegen andere behaupten. Also das sind ja unsere Werte und Normen. Und wir müssen ständig mit allem brechen, was es schon gibt. Also diese Beschleunigung der Veränderungen, alles, was diese westliche Kultur erreicht hat, was wir auf der einen Seite bewundern, aber auf der anderen Seite dessen Grenzen wir auch anerkennen, das können wir vielleicht inzwischen besser beurteilen, wenn wir einen Schritt zurückgehen und dieses Gegenmodell Ägypten da mal mit in den Blick nehmen.
Ja, vielen Dank. Ja, wir haben ja von Theo Sundermeier so einiges über Afrika erfahren, was unter dem, sagen wir, Motto stand, nur gemeinsam können wir leben. Und Theo hat diese schöne Anekdote erzählt, wie er mal seinen Studenten, damit die sich beschäftigen können, solange er noch anderweitig zu tun hatte, das Spiel Mensch ärgere dich nicht gegeben. Damit sollten sie sich amüsieren, bis er wiederkommt. Und als er schließlich wiederkam, hat sie dieses Spiel total umstrukturiert. Da hat niemand gewonnen, sondern das Spiel war beendet, bis alle ihre Steine im Feld bzw. ihre Rinder im Kral hatten. Ja? Ein rein kooperatives Spiel haben die daraus gemacht. Und das scheint also afrikanische Mentalität zu sein. Und in der Tat gibt es keinen größeren Unterschied zwischen der griechischen und der ägyptischen Kultur. Also in Griechenland herrscht das agonale Prinzip, das Prinzip des Wettkampfs und das Ideal, immer der Erste zu sein und den anderen voran, aus den anderen hervorzuragen. Und in Ägypten herrscht das Ideal, eben sich den anderen der Gemeinschaft einzufügen, der Kooperation. Also Wettbewerb, das Agonale gegen das Kooperative. Und so ist es auch, das ist im Altertum auch beobachtet worden. Und dafür sind die Griechen kritisiert worden, schon Platon. Platon war ja auch konservativ. Und hat die Griechen für ihre Neuerungssucht kritisiert und die Ägypter gerühmt, die in ihren Tempeln festgelegt haben, ein für alle Mal, was schön und richtig ist. Also den Griechen war das klar, dieser Unterschied, und der hat eben sehr viel zu tun mit der Unterscheidung von Innovation und Erhaltung, also Konservativismus, aber eben auch Nachhaltigkeit. Ja, danke.
Lieber Asma, ich bin wie immer fasziniert von dem Vortrag und erlaube mir jetzt als Nicht-Altertumswissenschaftler, ich bin purer Laie, die etwas vordergründige Frage zu stellen. Viele dieser Sätze, die Sie am Anfang auch im Bild haben aufleuchten lassen, die wirken ja ungewöhnlich in der christlichen Tradition widerspiegeln. Also da möchte man ja vermuten, dass da ein großer Traditionsstrang von der ägyptischen Ideenlehre in die christliche Tradition stattgefunden hat. Ist der faktisch nachweisbar oder wirkt der nur so?
Ja, vielen Dank, Herr Hiss. Ja, das ist eine sehr interessante Frage, das ist absolut nachweisbar. Also in der Antike kann man beobachten, dass das, was wir so Weisheitsliteratur, Weisheitstradition, also diese Art von Lebensregeln nennen, dass die international war. Das war Gemeingut. Das kommt in Mesopotamien vor, in Ägypten, in der Bibel und auch bei Hesiod, also Werke und Tage. Diese so Lebensweisheit. Und nun gibt es zwischen Ägypten und der Bibel, da gibt es, also das wird ja irgendwie in den Ohren geklungen haben, nicht? Bricht dem Hungrigen dein Brot, oder ich habe Brot dem Hungrigen, Wasser dem Durstigen und so weiter. Da gibt es nun auf der einen Seite sehr enge Bezüge und auf der anderen Seite gibt es eine Wende. Und zwar in Ägypten, das habe ich ja gesagt, beruht das auf Erfahrung. Das ist eine völlig profane Lebensweisheit. In Israel wird das eine Sache, eine Offenbarung, ein Gottesrecht. Gott erlässt diese Gebote. Und wenn man diese Gebote hält, dann verbleibt man im Bund mit Gott. Das ist also etwas ganz anderes als diese profane, praktische Lebensweise. Also diese Wende hat da stattgefunden. Es sind sehr, sehr ähnliche Regeln, aber es macht einen großen Unterschied, von wem sie ausgehen. Und das hat zum Beispiel Nietzsche nicht gesehen. Ja, der hat das als Sklaven, der konnte es auch nicht. Also hat er diesen Text noch gar nicht übersetzt. Also der hat ja die biblische Moral hat er ja als Sklavenmoral denunziert und hat sie der Herrenmoral entgegengestellt. Die Herrenmoral, das sind die vornehmen, edlen, schönen, das sind die Griechen. Und er hat nicht wissen können, dass in Ägypten das durchaus eine Herrenmoral ist. Ja, das sind ja die hohen Beamten, die zuhören können, die sich im Totengericht verantworten können, weil sie rücksichtsvoll, taktvoll waren. Diese von Nietzsche behauptete Umwertung aller Werte, das ist völliger Unsinn. Obwohl Max Weber das noch also sehr unterstrichen hat, aber da waren eben diese Texte noch teils nicht bekannt und teils nicht verstanden. So, und so stellt sich das dar als ein Traditionsstrom, der von Ägypten und Mesopotamien ausgeht, sich nach Griechenland und in die Bibel, besonders in die Bibel, Altes und Neues Testament verbreitet. Das Neue Testament hat ja dann einen ganz entscheidenden Schritt noch darüber hinaus getan, mit den sieben Werken der Barmherzigkeit und dem Gebot, seine Feinde zu lieben, das ist nochmal was ganz anderes. Aber der Zusammenhang, die Tradition, die ist ganz evident.
Dankeschön. Herzlichen Dank.
Gerne. Gerne.
Also ich bin mir nicht sicher, ob das nicht zu engstirnig ist, meine Frage. Ich fand gerade den Bogen viel weiter und viel, viel spannender. Ich hatte mich nur spontan gefragt, ob man auch in diesem Dualismus jetzt oder zwischen diesen Polen, die Sie gerade aufgemacht hatten, zwischen den alten Griechen und den alten Ägyptern, ob man da auch auf die ökonomische oder vielleicht, ich sag mal, außenpolitische Aktivität Unterschiede dann rausmachen kann. Weil sich das natürlich gerade so ein bisschen anhörte wie Gesellschaftsmodelle, die man heute auch diskutiert und die sich dann insbesondere auch im Ökonomischen niederschlagen.
Ja, danke. Also erstmal hoffe ich, dass der Schokoladenmilchreis gut angekommen ist. Und was nun das Ökonomische angeht, das ist am klarsten zu beantworten. Also in Ägypten herrschte das System einer sogenannten Distributionswirtschaft. Das wird auch in der Bibel beschrieben als etwas, ein System, das Josef in Ägypten eingeführt hat. Und zwar in diesen sieben Fetten und in sieben Hungerjahren, also in den fetten Jahren hat er alle Ernten in große Staatsspeicher eingesammelt und in den Hungerjahren hat das Land daraus ernährt. Das gibt ganz gut das ägyptische System wieder, das nicht nur in sieben Hungerjahren und fetten Jahren funktioniert, sondern überhaupt. Das heißt, die ganzen Ernteerträge, der ganze Reichtum wird zunächst einmal zentral gesammelt und dann wird er verteilt. Das sagen wir, kommt in die Nähe der sozialistischen Wirtschaft mit ihren Fünfjahresplänen. Das kommt in die Nähe einer Distributionswirtschaft. Und in Griechenland wiederum haben wir es mit einer Marktwirtschaft zu tun. Also in Griechenland, das war ja nun sagen wir mal, ein Volk von Händlern, die befuhren da das Mittelmeer und gründeten ihre Kolonien und trieben da mit allen Ländern ums Mittelmeer herum Handel. Und so, wie wir das eben dann auch später kennen, also Venedig und Augsburg und so weiter, das ist so das griechische Prinzip. Also der ökonomische Unterschied liegt auf der Hand. In Ägypten gab es eben praktisch keine Märkte. Da gab es halt nur diese zentrale Einsammlung und Austeilung der Güter. In der Politik ist das schwieriger. Da kann man aber doch sagen, dass die Ägypter, die will ich jetzt also mal nicht zu sehr glorifizieren, aber im Allgemeinen kann man schon sagen, dass sie ein friedliches System praktiziert haben. Also sie haben keine Kriege vom Zaun gebrochen. Das änderte sich so ein bisschen in dem, was wir das Neue Reich nennen, die späte Bronzezeit. Da hatten die Ägypter, da war ihr Staat mal für 100 Jahre in die Hände der sogenannten Hyksos gefallen. Das waren also Fremdherrscher und die haben sie vertrieben. Und wie das so mit Freiheitskämpfen, das waren richtige Freiheitskriege, die gingen also über drei Generationen. Caroline, du hast ja mal dich nach The Canon Re erkundigt. Das war also der erste dieser Freiheitskämpfer, der da eben offenbar den Feinden in die Hände fiel und auf grausame Weise getötet wurde. Also, und dann ist es ihnen gelungen, diese Hyksos zu vertreiben. Und nun haben sie aber deren Reich praktisch geerbt. Das heißt, sie mussten nun sehen, dass sie die Levante, ja, Syrien, Palästina, dass sie das nun in ihrem Reich einverleibten, dass sie da Garnisonen einrichteten und so weiter. Und dann, da ist, ich will das nicht zu weit ausgreifen, aber diese etwas aggressive und imperialistische Außenpolitik, die ist in gewissermaßen aufgedrängt worden. Und das haben sie dann auch mit einigem Erfolg über 300 Jahre betrieben. Und während die Griechen eben ganz anders, sagen wir mal, eine extrovertierte Politik betrieben haben. Und dann haben die Griechen natürlich, also die Poleis haben Wehrpflicht gekannt, die Hopliten, das waren also Bürger in Waffen. Und das gab es in Ägypten nicht. Die haben mit Söldnern gekämpft. Und erst in diesem, wie gesagt, diesem neuen Reich, kehrte auch in der ägyptischen Gesellschaft so ein gewisses Maß von Militarismus ein. Also da bildet sich nun auch das Militär als eine Oberschicht heraus. Ganz untypisch. Das ist für Ägypten überhaupt nicht typisch. Und nach dieser Periode gingen sie wieder zurück auf ihr Söldnersystem und haben sich eigentlich auch nur gewehrt, weil sie aufgrund ihres ökonomischen Reichtums natürlich immer wieder der Gegenstand der Begehrlichkeit ihrer Nachbarn waren.
Ja, vielen, vielen Dank, Jan, für deine Ausführungen, für diese großen, großen Zeiträume. Da gibt es mal eine Zwischenphase von 300 Jahren, habe ich das richtig verstanden? Und dann kommt man wieder zu anderen älteren Traditionen zurück. Das sind echt Zeithorizonte, die können wir uns gar nicht wirklich vorstellen. Und ja, du hast so viele wichtige Sachen gesagt, das Ökonomische, das Politische, das Ökonomische, also das in einer Gesellschaft natürlich auch vielleicht gemeinsam manchmal einfacher ist, wenn für alle auch viel da sein kann. Ich glaube, es sind so viele Anknüpfungspunkte zum Weiterdiskutieren, zum Weiternachdenken, was wir von den Ägyptern lernen können und den Ägypterinnen was wir anpassen oder wie, was wir damit anfangen können. Und dass du uns hier so einen Einblick gegeben hast und die ganz großen Linien aufgezeigt hast zwischen verschiedenen Gedankenströmen und Philosophien und Denkmodellen. Dafür danke ich dir ganz, ganz, ganz herzlich.
Ja, ich bedanke mich auch für fürs gute Zuhören, für die interessanten Fragen. Christiane, für deine Moderation der ganzen Geschichte und vor allen Dingen auch Caroline, die mir da mit der PowerPoint so wirkungsvoll geholfen hat. Ja, war schön. Also das war jetzt der Anfang unserer Vortragsreihe. Ich freue mich sehr, dass ich sie eröffnen durfte.
Und wir sehen uns in 2 Wochen zur gleichen Zeit am gleichen Ort wieder, hoffe ich, mit dem nächsten Vortrag.